Willkommen zum nächsten Vortrag. Warum Proxmox bestimmte Storage-Optionen nicht anbietet. Vom Robert Sander. Es ist ein Follow-up auf den letztjährigen Vortrag mit einem Praxis-Review auf das Feature, virtuellen SAN-Storage auf einem Cluster-FS anzubieten. Willkommen.
Vielen Dank. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, mal wieder hier zu sein nach 3 Jahren Pause und 2-mal virtuell. Warum mache ich diesen Vortrag, diesen Kurzvortrag? Ich habe im letzten Jahr einen Vortrag gehalten, Proxmox, Virtual Environment und Storage vom SAN. Der ist, glaube ich, letztes Jahr auch ganz gut angekommen. Wir haben dann im Laufe des letzten Jahres Erfahrungen gesammelt. Und deshalb ist dieser Vortrag jetzt ein Lessons Learned. Kurz zu mir. Ich bin Linux-Consultant bei der Heinlein Consulting GmbH. Der eine oder die andere kennt uns vielleicht. Ich bearbeite da so ein paar Themen, unter anderem eben auch Proxmox. Und mein 11. Jahr bei der Heinlein neigt sich schon dem Ende zu. Ja, ich beginne demnächst mein 12. Und ich arbeite da immer noch gerne. Eine kurze Wiederholung vom letzten Jahr und ich werde jetzt nicht in die Runde fragen, wer Proxmox gar nicht kennt, ja, möchte niemandem die Blöße geben. Deshalb also jetzt keine Hände heben, aber wer es nicht kennt, meine dringende Empfehlung, schaut es euch mal an. Ja. Proxmox ist eine Virtualisierungsumgebung auf Basis von KVM, also die Standard-Linux-Kernel-Virtualisierung mit einer hübschen GUI, mit einer API, mit Kommandozeilentools, also auch prima geeignet für Automatisierung. Lässt sich clustern, macht dann die virtuellen Maschinen hochverfügbar, kann auch LXC-Container ausrollen und ist generell sehr gut geeignet, ich sag mal so im kleinen und mittelständischen Umfeld, andere Virtualisierungslösungen zu ersetzen, ja, um es mal so zu formulieren. Proxmox bietet ein sehr flexibles Storage-Modell, darüber habe ich letztes Jahr schon geredet. Ich habe eine breite Unterstützung verschiedener Techniken. Ich habe dateibasiertes Storage, also Verzeichnisse, wo dann halt sowas wie QK2-Dateien drin liegen können. Ich habe aber auch blockbasiertes Storage, iSCSI und ähnliches. Proxmox kann die VM-Images thin und thick provisioned ausrollen. Ich kann Snapshots haben, wenn die Storage-Technologie das unterstützt. Und natürlich habe ich lokalen Storage, das heißt die Platten, die im Compute-Node eingebaut sind, oder eben Shared Storage, dann zum Beispiel auch per NFS oder ähnliches, was dann eben die Migration von VMs möglich oder schneller möglich macht. Ja, inzwischen ist VM-Migration auch inklusive Storage-Migration online möglich. Aber natürlich für den HA-Fall brauche ich immer ein Shared Storage, wenn dann ein Proxmox-Knoten ausfällt, muss ja irgendwo das VM-Image noch zur Verfügung stehen, sonst kann die VM ja nicht auf einem anderen Knoten neu gestartet werden. Da hilft mir dann lokaler Storage gar nicht mehr, da ist das VM-Image dann natürlich auch weg. Und dann gibt es so Unterschiede, File-Level-Storage, Block-Level-Storage. Ich habe ein lokales ZFS zum Beispiel, das ist bei Proxmox die präferierte Version. Ich kann aber auch einfach ein Verzeichnis haben. Ich habe NFS als File-Level-Storage. Ich habe CIFS oder SMB, GlusterFS und CephFS als Software-Defined-Storage. Und beim Block-Level-Storage halt LVM auf den lokalen Platten, LVM-Thin, wenn ich Thin-Provisioning machen möchte mit Snapshots. Oder dann eben iSCSI von einem Storage-System, CephRBD für Software-Defined Storage, was Proxmox eben auch, wie man so schön sagt, hyperconverged ausrollen kann. Und da meine Anmerkung als jemand, der ja auch sehr viel Ceph macht, meine Meinung ist, dass Proxmox das fast zu einfach macht, auch ein Ceph-Cluster auszurollen. Ja, wenn man da so das Proxmox-Forum ab und zu mal anschaut, wissen die Leute gar nicht, wie sie dann mit ihrem Ceph umgehen müssen, damit es auch funktioniert. Und dann gibt es noch so Exoten wie ZFS über iSCSI. Das muss dann aber die iSCSI Appliance, die Storage Appliance auch unterstützen. Und da kann man dann so Dinge machen. Und die Storage-Technologien unterscheiden sich dann zum Beispiel auch im Support für Snapshots. Ne, fast alle unterstützen Snapshots, außer eben LVM und iSCSI. Ja, und da kommen wir jetzt so langsam in die Richtung, warum wir diese komische Ideen hatten. Was war das Ziel im letzten Jahr? Wir hatten aus einem Projekt Hardware übrig. Ja, weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt. Manchmal hat man das einfach. Wir hatten also 8 relativ große Rechner da stehen und auch noch einen SAN, an das diese Rechner angeschlossen waren. Die Rechner selber hatten auch überhaupt keine Festplatten oder SSDs eingebaut. Die haben in dem alten Projekt auch vom SAN gebootet. Und wir hatten dann aber die Gelegenheit, da eben einen Proxmox-Cluster draus zu machen. Und haben eben Proxmox so installiert, dass es eben auch vom SAN gebootet hat. Und dann war halt die Frage, was machen wir, wie geben wir dann den VMs im Proxmox eben Storage? Ne? Das sollte natürlich auch ein Shared Storage werden, damit wir eben auch sowas wie HA haben und eben auch eine VM-Migration leicht wird. Und Fiber Channel und iSCSI lassen sich offiziell in einen Proxmox-Cluster nur mit dem LVM-Storage-Typen einbinden. Ja? Da legt dann Proxmox Logical Volumes auf der Loon an und dann werden die als VM-Images verwendet. Und das ist auch kein clustered LVM, wer das kennt, sondern das ist einfach klassisches LVM, weil Proxmox diese ganzen Clusterfunktionen dann übernimmt. In einem Proxmox-Cluster habe ich eh einen Cluster-Manager und der kümmert sich dann darum, dass die LVM-Volumes da auch korrekt angelegt werden auf dem Shared Loon Storage. Das Problem dabei ist, ich habe keine Snapshots und ich kann nicht Thin Provision machen. Und das ist natürlich ein Riesennachteil. Wir haben jetzt im SAN-Storage nicht allzu viel Platz. Wir wollen diesen Proxmox-Cluster aber für unsere Akademie nutzen. Ja? Und wenn ich da an meinen CEF-Kurs zum Beispiel denke in der Akademie, da habe ich pro Teilnehmer 10 VMs, die ich ausrollen muss. Und 4 davon sind dann sogenannte OSD-Knoten. Und da möchte ich natürlich entsprechend große virtuelle Platten ranhängen, damit man mit CEF halt auch ein bisschen was testen kann. Ne? Und wenn ich da jetzt anfange, an jedem dieser OSD-Knoten 4 Platten a 10 Terabyte zu provisionieren, dann habe ich mit SIG Provisioning ganz schnell mein SAN voll. Ne? Und wenn ich dann überlege, ich habe pro Teilnehmer 4 mal 4 mal 10 Terabyte Platten und dann habe ich 8 Teilnehmer im Kurs, darf jeder selber mal multiplizieren, wie viele Terabyte ich im SAN-Storage bräuchte, damit das ganze SIG Provision funktioniert. Ja? Und natürlich brauche ich während des Kurses, der 3 Tage läuft, nicht wirklich diese 10 Terabyte Platten, die werden ja nicht vollgeschrieben, ja, sondern ich brauche die einfach nur, damit wir da eben ein bisschen Storage testen können und lernen können. Und real brauche ich vielleicht 100 Gigabyte, naja, nicht mal in den Platten drin. Ja, also das ist ganz, ganz wenig, was da tatsächlich reingeschrieben wird. Und deshalb will ich natürlich Syn-Provisioning haben. Ja. Und die Idee war dann, naja, wir haben hier eine Loon, die ist so 30 Terabyte groß und die können wir eben über Fiber Channel und unsere Fiber Channel Infrastruktur an jeden dieser 8 Proxmox-Knoten präsentieren, wie man so sagt. Und um die dann gemeinsam nutzen zu können, nutzen wir ein clusterfähiges Dateisystem. Ja, das hatte ich ja auch im letzten Jahr erzählt. Und ein Dateisystem hat eben den Vorteil, dass es für Proxmox wiederum wie ein ganz normales lokales Dateisystem aussieht. Ja, und dann kann ich Proxmox sagen, hier hast du dein File-Level-Storage. Der ist shared, das kann man dann Proxmox auch sagen. Ne? Und dann habe ich eben auf diesem File-Level-Storage die Möglichkeit, QCOU2-Images abzulegen. Und dann habe ich sofort Syn-Provisioning und Snapshots. Ja? Und wir haben uns für OCFS2 entschieden, das Oracle Cluster File System 2. Und was soll ich sagen? Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns. Wir haben Erfahrungen mit 8 Knoten und es wird langsam. Ja? Bei bestimmten Operationen, wenn also zum Beispiel, weil diese Images ja sin-provisioned sind, müssen die dann, wenn mehr reingeschrieben wird, ja erweitert werden. Das heißt, auf der Platte im Filesystem, auf der Loon, muss ja mehr Platz alloziiert werden für diese Datei. Und das ist im OCFS2 eine Operation. Da muss erstmal über den Log Manager, über den Distributed Log Manager, ein Log angefordert werden, damit alle Knoten wissen, dass da jetzt eine Datei vergrößert wird. Ja. Manchmal ist das Filesystem auch einfach stehen geblieben. Und das ist jetzt eine Eigenschaft, die will man nicht in einer Virtualisierung haben, wenn man so 8 Knoten betreibt. Und da, wie gesagt, also ich habe einen CEF-Kurs mit 10 Teilnehmern, da habe ich schon 110 VMs dann laufen. Ne? Wenn die plötzlich alle stehen bleiben, kann man den Kurs erstmal pausieren. Und im Kernel-Log zum Beispiel, wo man es erwarten würde, steht dann auch nichts, weil der OCFS2-Code einfach in den Deadlock gelaufen ist. Ne? Der ist dann nicht mal mehr in der Lage, irgendwas ins Log-File zu schreiben oder ins Kernel-Log. Und das Einzige, was wir dann als Lösung hatten, war tatsächlich alle Knoten runterfahren und wieder neu starten, damit wir aus dieser Deadlock-Situation rausgekommen sind. Ja? Da ist uns auch nach Recherche nichts Besseres eingefallen. Und wenn jetzt hier jemand OCFS2 noch besser kennt, dann immer her mit Ideen. Aber uns ist da leider noch nichts Besseres eingefallen. Deshalb sagen wir zu OCFS2, das funktioniert. Ja, das kann man auch bauen. Und das haben auch Kunden von uns im Einsatz, die 1, 2, 3, 4 vielleicht Proxmox-Knoten laufen haben, so im kleinen Büro, an so einem Storage, was vielleicht auch per SAS oder SATA dann an den Knoten hängt. Es gibt ja auch solche Storage-Appliances von diversen Herstellern. Und dann habe ich ja auch ein Shared-Block-Level-Storage. Und da funktionierte das, deshalb kennen wir diese Lösung auch. Ja. Und da gab es auch nie diese Probleme. Und natürlich gibt es für dieses Setup aber keinen Support von Proxmox. Ja, Proxmox hat ganz klar, steht in der Dokumentation, ganz klar, die Storage-Optionen sind supported und alles, was man sich noch selber baut, ne, wir haben das ja praktisch Proxmox untergeschoben, das hat dann natürlich keinen Support. Und ich denke, das größte Problem ist einfach dieser Distributed Log Manager hier mit den Operationen, die dann eben erstmal einen Log erzeugen müssen. Und je mehr Knoten so ein Cluster hat, und 8 scheint da einfach auch schon eine kritische Größe zu sein, desto langsamer wird es halt am Ende, weil sich eben alle Knoten erstmal abstimmen müssen. Dann kann man sich fragen, naja, gibt es noch Alternativen? Ne? OCFS2 ist jetzt nicht das einzige Cluster-File-System. Ich habe mir auch GFS2 angeschaut und nach 2 Tagen wieder ausgebaut. Ja, das hatte noch mehr Aussetzer. Hatte in einem Testcluster ganz gut funktioniert. Dann haben wir es auf dem Produktivcluster ausgerollt. Naja, und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, nach 2 Tagen, nee, das geht gar nicht. Ja. Da ist noch mehr immer zusammengefallen und GFS2 schreibt ein bisschen mehr ins Kernel-Log, das muss man ihm zugute halten, ja. Aber leider bleibt es dann eben auch stehen und ist halt wahrscheinlich einfach in der Größenordnung nicht zu nutzen. Ja, mit 2, 3 Knoten mag das gut funktionieren, aber auch hier haben wir halt das Problem, dass eben so ein Glocking über alle Knoten dann irgendwann zu lange dauert und dann es eben auch schneller zu einem Deadlock kommen kann, ne, und sich die Knoten gegenseitig die Ressourcen klauen wollen und dann geht halt gar nichts mehr.
Was sagt denn Oracle dazu?
Wir haben keinen Supportvertrag mit Oracle. Ja? Achso, was Oracle dazu sagt, war die Frage, wir haben keinen Supportvertrag mit Oracle, wir haben Oracle nicht gefragt. Ja? Ich habe mich durch die Dokumentation von OCFS2 gewühlt. Da ist, war wenig zu finden zu dem Thema. Genau, und meine Schlussfolgerung ist halt, Cluster-Dateisysteme mögen funktionieren, ja, aber eben mit Vorsicht, macht die Cluster nicht zu groß. Und ich sage, Ceph ist besser, meine Erfahrungen mit Ceph sind deutlich besser. Und wir versuchen jetzt, in diese plattenlosen Proxmox-Knoten eben noch SSDs einzubauen, um da dann eben entsprechenden Ceph-RBD ausrollen zu können. Und dann sind wir das sahnlos, sagen wir mal so. Das war schon mein Vortrag. Das sind unsere Lessons learned gewesen. Ja. Als kleine Warnung, ich musste es einfach einreichen, weil ich im letzten Jahr relativ stolz darauf war, dass wir diese Lösung gefunden haben. Ja, und wer den Vortrag im letzten Jahr gesehen hat, der sieht sich hoffentlich auch diesen Folgevortrag an. Ich musste halt einfach meinen Vortrag vom letzten Jahr etwas korrigieren. Vielen Dank.
Und nochmal vielen Dank für das Update. Eine Verständnisfrage noch zu der Anzahl der Knoten. Bezog sich das jetzt auf die Knoten des OCFS2 oder auf die Proxmox-Knoten?
Na, sowohl als auch. Jeder Proxmox-Knoten ist mounted ja das OCFS2. Ja? Und jeder Proxmox-Knoten nutzt dabei natürlich dieselbe Lune vom SAN-Storage. Ja, also ich habe 8 Proxmox-Knoten, die alle dasselbe OCFS2 mounten.
Hi, mal noch vielleicht ein Hinweis dazu, ich komme aus einem anderen Lager, also jetzt nicht aus der Proxmox-Welt, sondern von einem anderen Hypervisor und da existiert die gleiche Problematik. Das wird vermutlich auf SCSI-Locking-Mechanismen hinauslaufen, du hast es ja auch schon angesprochen. Der andere Hypervisor-Hersteller hatte das gleiche Problem in sehr, sehr frühen Versionen und die sind umgestiegen auf ein sogenanntes Atomic Testing Set, also sprich, sie machen granularere Logs, also nicht SCSI-Logs, sondern halt eben granulare Logs auf halt eben einzelne Dateien oder Dateibereiche. Und vielleicht könnt ihr bei der Fehlersuche nach SCSI-Sense-Codes suchen.
Ja, da haben wir auch nichts vielleicht im Kernel-Log gesehen.
Okay. Ja, ja. Das wäre der einzige Hinweis, den ich jetzt noch geben könnte. Dass, das konnte man zumindest auf der anderen Seite auch so sehen, aber ich hatte ein starkes Déjà-vu und Feeling von 2014, genau. Da ist es nämlich auch mal passiert in so einem großen Cluster.
Danke.
Ist blöd. Ja.
Wie sind denn die Erfahrungen mit Ceph unter Proxmox und auch von der Größe her? Also ab wie viel Knoten wird es eng? Und wie sieht es dann mit dem Storage-Netzwerk-Backend aus? Also braucht man dann 100, 200 Gigabit? Oder in welchen Größenordnungen ist es da?
Das wird ja jetzt ein neuer Vortrag. Und ich gucke mal kurz auf die Uhr. Na, ein bisschen Zeit hätte ich ja noch. Also Ceph hat eher eine untere Grenze als eine obere Grenze.
Okay.
Ja, Ceph kann ich mit 3 Knoten anfangen, dann sollten das aber schnelle SSDs oder NVMe sein, die ich da einbaue und auch ein 25G-Netzwerk dann, weil da ja jeder Knoten dann immer beteiligt ist. Ceph wird besser, je mehr Knoten ich habe. Ja, und dann habe ich aber ja auch eine gewisse Mindestkapazität, die ich dann habe, da muss ich mir dann überlegen, ob ich die überhaupt brauche und so. Also man muss sich überlegen in kleinen Umgebungen tatsächlich, welche Art von Storage verwende ich dann überhaupt. Ja? Und welche Performance möchte ich da rausbekommen. ButterFS sollte aufgenommen werden, habe ich die Frage richtig verstanden?
ButterFS war bei den ganzen Folien an den Stellen, wo es auftauchen könnte, einfach nicht vorhanden. Das fiel mir noch auf, weil als Local File System und so kann es halt inzwischen auch verwendet werden. Das war einfach nur nicht existent, ist aber inzwischen in den Fähigkeiten von Proxmox vorhanden.
Ja, genau. Den Folieninhalt habe ich vom letzten Jahr übernommen. Da war es, glaube ich, noch nicht drin. Ist jetzt in der 7.3 oder so oder 7.2 dazugekommen. ButterFS ist sicher auch ein interessantes Filesystem. Und mehr sage ich jetzt nicht.
Ja, wir haben bei uns genau den gleichen Setup im Einsatz mit OCFS2 und QKO2-Images da drauf, ohne Proxmox, sondern direkt mit KVM, aber läuft das gleiche hinaus. Wir hatten auch schon das gleiche Problem, dass das Ganze sich komplett aufgehängt hat. Es sind nur zwei Nodes, entsprechend ist es erst einmal passiert in 3-4 Jahren, aber auch das scheint zu passieren. Mich würde interessieren, was ist die Alternative außer Ceph? Wir würden gerne unser SAN behalten, weil das im Prinzip ganz gut funktioniert, aber gibt es eine andere Alternative?
Ich hatte jetzt auch ein ganzes Jahr darüber zu sinnieren, was denn da die Alternative ist, wenn man beim SAN bleibt. Und mir ist auch nichts anderes eingefallen, leider. Ja, also SAN ist halt eine Technologie, die ist nicht so flexibel, wie man es vielleicht gerne hätte. Ja, die ist vielleicht schnell, aber für den Einsatzzweck dann nicht unbedingt das Richtige heutzutage. Ja. Ich bin dann halt auch der Verfechter von Ceph und Software-Defined Storage. Deshalb sage ich dann sowas auch ganz schnell. Ich würde halt den Weg dann immer gehen. Ja.
Okay, wenn das das Ende der Fragen ist, Herr Robert, herzlichen Dank für deine Folien, danke für deine Arbeit und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.